Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Der zweite Grand Slam des Jahres ist gespielt und ja, wir haben den plötzlichen Belagwechsel. Wie jedes Jahr direkt nach Paris geht es auf den Rasen und ja, wir werden natürlich heute nochmal ein bisschen aber auch über die French Open sprechen, über das Finalwochenende und das machen wir heute zu zweit. Mit dabei ist Henrike. Hallo Henrike.
Hallo Daniel.
Henrike, und ich sagte es gerade, wir haben einen Belagwechsel jetzt. Alljährlich nach den French Open geht es auf den Rasen. Und auch wenn wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme am Freitag ja doch schon ein paar Tage auf dem Rasen gesehen haben, haben wir gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, der Cut ist für einen doch irgendwie immer so hart, dass man den Eindruck haben könnte, gerade jetzt so mit 5 Tagen Abstand, dass dieses Turnier in Paris eigentlich schon ewig lange zurückliegt.
Ja, mir geht es zumindest so. Ich habe das Gefühl, Roland Garros ist irgendwie 3 Wochen her. Das ist alles kalter Kaffee, was da passiert ist. Und dass es schon viel mehr Zeit verstrichen ist, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass man natürlich mit dem Wechsel auf Rasen auch so einen harten optischen Cut hat. Und ja, also ich musste hart nochmal über Roland Garros nachdenken, was da so alles passiert ist, weil irgendwie hatte ich das geistig schon gestrichen.
Aber wer jeweils gewonnen hat, das weißt du noch.
Das kriege ich gerade noch zusammen, ja.
Gerade so, ja.
Gerade so.
Verlieren wir vielleicht mal zuerst ein Wort über Iga Swiatek. Ja, war ja irgendwie die erwartete Siegerin von vornherein. Sie ist für viele irgendwie jetzt die neue Sandplatzkönigin, 4. Titel bereits. War, glaube ich, die 6. Teilnahme insgesamt, die sie in Paris hatte. Ja, ich weiß gar nicht, hast du da so viel zu, was dir noch durch den Kopf geht? Weil letztendlich war das ja eigentlich, ja, genauso erwartbar wie früher halt bei den Männern, dass Djokovic, Nadal oder Federer einer von den dreien macht. So wussten wir jetzt irgendwie Iga Swiatek, wer sonst?
Ja, also ich glaube, wir haben ja in der Vorbesprechung, meine ich, hätte ich auch Swiatek gesagt, dass sie für mich die Favoritin ist. Und das hat sie jetzt auch mal gezeigt. Also sie hatte natürlich in Runde 2 gegen Naomi Osaka ihren Schreckmoment. Da hätte es auch ein bisschen anders ausgehen können. Aber das hat sie dann doch in Champion-Manier am Ende rumgekriegt. Und nach diesem Osaka-Match fiel es mir auch noch schwerer, mir zu überlegen, wer sie da aufhalten kann. Besonders weil Arina Sabalenka ja auch dann vor dem Finale ausgeschieden ist. Also bei der hätte ich irgendwie gedacht, dass sie es vielleicht noch packt. Aber ja, 4. French Open-Titel. Und ich glaube, es ist schon nicht ungerechtfertigt, sie als zumindest neue Königin oder Queen of Clay zu bezeichnen. Weil das ist schon eine enorme Dominanz, auch wie sie durch die Turniere vor Roland Garros durch ist, glaube ich, kann man da schon von einer Dominanz sprechen. Und man weiß natürlich nicht, was nächstes Jahr ist, aber wenn sich da nicht so viel ändert, dann kann das durchaus auch noch ein bisschen weitergehen. Ob man dann irgendwann mal den Vergleich zu Nadal ziehen kann oder möchte, das muss man sich dann überlegen. Aber ich denke, sie ist schon ihrer zugesprochenen Favoritenrolle mehr als gerecht geworden.
Ja, ich glaube, Tobi hat es einmal gesagt schon in den vergangenen Tagen. Ne? Also klar, zu Nadal sind das dann noch ein paar Titel mehr, bis man da den absoluten Vergleich zieht. Aber natürlich, also wir nehmen mit, sie hat es ja auch bei den Turnieren davor jetzt in diesem Jahr schon gezeigt. Sie ist natürlich echt einfach die ganz dominierende Spielerin, was den Sand angeht. Wer in den letzten Jahren auch in der Regel auf dem Sand eigentlich seine besten Ergebnisse vorweisen konnte, war Alexander Zverev. Wir wussten daher alle, also in Paris wird mit ihm zu rechnen sein. Ja, und ich glaube, da war es auch Tobi, der letzte Woche gesagt hat, also wenn er es jetzt dieses Jahr nicht schaffen sollte, und ich meine, da wussten wir noch nicht mal sicher, ob er überhaupt ins Finale kommen wird, dann gewinnt er vielleicht nie so ein Ding. Jetzt ist das natürlich immer eine sehr hypothetische Aussage und ja, vielleicht auch gerne so ein Spruch, den man auch so ein bisschen überhöhend von sich gibt. Aber was wir natürlich schon echt ganz klar sagen können, Ulrike, ist, das war wieder eine ganz, ganz große Chance. Und gerade auch nach seinem US Open Finale 2020, damals auch 2-0 Satzführung, dann das Match noch verloren, auf sogar noch dramatischere Art und Weise, ja, dass er so ein bisschen aufpassen muss, dass ihm nachher nicht das ewige Scheitern in Grand Slam Finals anhaftet. Meinst du, genau das beschäftigt ihn jetzt auch?
Naja, ich gehe mal davon aus, dass es ihn beschäftigen wird, denn es ist sein Job, sich damit zu beschäftigen, zumindest wenn er so einen Grand Slam Titel haben will. Also ich war ähnlicher Meinung wie Tobi lange Zeit und auch direkt so nach dem Finale habe ich gedacht, boah, also das wird jetzt wirklich schwierig, weil rein spielerisch er jetzt schon, glaube ich, auf dem Peak ist dessen, was er kann. Sicherlich, dass du kannst immer noch ein paar Prozent rausholen, aber ich glaube, dass er jetzt sein Spiel rein von der Technik her und dem, wie er es abrufen kann, nicht mehr so viel wird rausholen können, weil er hat sich in seinen zwei großen Baustellen, der Aufschlagsicherheit und dem Spiel am Netz, so weit verbessert, dass ich sagen würde, das kann man sicherlich immer optimieren, aber ob er da jetzt noch so einen Riesensprung machen wird, es ist am Ende, ich weiß nicht, ob es am Ende so ein bisschen der Kopf ist, weil ich hatte schon so den Eindruck, dass er in den letzten zwei Sätzen vor allen Dingen auch körperlich enorm gestruggelt hat und es einfach nicht hinbekommen hat, sich da wieder rauszuholen, weil ihn dann Alcaraz doch ziemlich niedergedrückt hat. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sich Zverev so viel vorwerfen kann in diesem Match. Das kann einerseits was Gutes sein, weil man sagen kann, ich habe an dem Tag das getan, was möglich war. Andererseits kannst du dir natürlich jetzt auch Sorgen machen, weil jetzt sind die Big Three endlich mal weg, die dir sonst immer die Tür vor der Nase zuschlagen. Und jetzt hat er die nächsten zwei Top-Könner mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner vor der Nase, dass es natürlich eng werden kann, diesen einen Titel zu gewinnen. Er war näher dran, finde ich, jetzt als bei den US Open, auch wenn er bei den US Open 2-0 Sätze vorne gelegen hat. Denke ich, rein vom Gefühl her, rein von der Dynamik her, hatte ich schon den Eindruck, dass er jetzt doch näher dran war. Aber es kann natürlich wirklich sein, dass das seine Chance war und er die nicht nochmal kriegt. Wobei er ist ja nicht der Einzige, der von den Top-Spielern schon einige Grand-Slam-Finale erreicht hat und keinen Titel nach Hause geholt hat. Also da befindet er sich ja in guter Gesellschaft mit Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas. Insofern muss man das natürlich einschränkend einwerfen, dass es dann nicht alleine ist mit diesem Problem. Also manchmal wird ja so getan, als wäre Zverev der Einzige auf der Welt, der das irgendwie nicht hinkriegt. Ja, aber es kann durchaus sein, dass das seine Chance war. Ich habe aber dennoch das Gefühl, dass er noch die Möglichkeit hat, es umzustellen und es doch rumzureißen. Aber damit das klappt, glaube ich, wird es nicht rein von ihm abhängen, sondern auch davon, wie sich sein Umfeld dann mal zusammenbastelt.
Also ich glaube, wir können festhalten, weil du hattest das gerade so gesagt und ich glaube, das ist gar nicht so gemeint, aber weil es auch andere irgendwie gesagt haben, er muss jetzt irgendwie noch mal einen letzten Sprung machen. Ich glaube gar nicht, dass er einen Sprung machen muss, sondern er muss, glaube ich, wirklich noch mal so einen letzten Schritt gehen. Das mag wirklich eher psychologisch sein. Das glaube ich auch, dass das bei ihm eine Kopfsache jetzt eigentlich nur noch ist. Was, glaube ich, aber für ihn spricht, also gerade wenn man das mit dem ersten Grand Slam-Finale 2020 vergleicht, da meine ich jetzt gar nicht mal das Match selber, sondern wirklich eher so, ja, den Stand, wo wir Alexander Zverev damals hatten. Wir hatten damals einen Spieler, der gerade bei den Grand Slams ja, eigentlich von Anfang an immer sehr weite Strecken gehen musste, viele Fünfsatzmatches, wo wir immer so gesagt haben, Mensch, der macht sich das Leben so schwer. Jetzt würden böse Zungen behaupten, gut, das macht er heute ja auch immer gerne nochmal. Das mag auch sein. Aber ich glaube schon im Vergleich jetzt 4 Jahre weiter, was sich schon verändert hat, ist, dass er doch noch mal eine ganze Ecke konstanter geworden ist. Und das mag jetzt auch, da kannst du mich gerne korrigieren, aber so ein bisschen so ein doch Gefühl sein, was sich auch verändert hat, wenn man ihn spielen sieht. Weil früher fand ich, war es so, da hatten wir immer diese ekelhaft langen Fünfsatzmatches bei ihm und da haben wir eigentlich gesagt, okay, das verliert da hinten raus. Das schafft er nicht mental. Und was das angeht, hat er ja wirklich eine unheimliche Entwicklung genommen, finde ich. Also sein Spiel und vor allem auch sein mentales Spiel ist ja schon eine ganze Ecke konstanter geworden. Und das finde ich ist nämlich etwas Positives, weil ich schon dadurch ableiten würde, dass man davon ausgehen kann, dass sich genau das auch noch weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Und das wiederum etwas ist, was, glaube ich, dafür spricht, dass er einen Grand Slam weiterhin gewinnen kann und da jetzt nicht automatisch von einem Jannik Sinner und einem Carlos Alcaraz irgendwie ganz weit abgeschlagen wird.
Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Also ich glaube auch, dass, ich meine, allein die Tatsache, dass er es jetzt mal ins French Open Finale geschafft hat, da ist er ja jetzt auch nicht reingefallen oder wurde dahin geschickt, weil sie gesagt haben, na ja, armes Hasi, dann schicken wir dich mal in die Endrunde. Auch das kann man ja durchaus als Schritt bezeichnen. Und wenn man zum Beispiel ihn auch mal mit anderen Leuten vergleicht, die eine sehr harte Verletzung hatten, dann hat er es ja auch in relativ kurzer Zeit geschafft, wieder an die Spitze zu kommen und auch noch etwas dazu zu gewinnen an Fähigkeiten. Also insofern glaube ich schon, dass da absolut das Potenzial dazu da ist, dass er das schafft. Und ich sehe es ähnlich wie du. Ich würde schon sagen, dass er nach wie vor gegen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz eine Chance hat, auch von dem, was er kann, ne, von seinen Fähigkeiten her. Und es wird letzten Endes, wie ich das vorhin meinte, natürlich ein bisschen von seinem Kopf, aber halt auch von den Umständen abhängen, wie er dann zu seinem Ziel kommt, diesen Grand Slam zu gewinnen. Und das wird nur die Zeit zeigen. Wie gesagt, direkt nach dem Finale habe ich so gedacht, na, das gibt nichts mehr. Da war ich wirklich so ein bisschen, er tat mir leid. Und es gibt vieles, was man an Alexander Zverev nicht mögen kann. Und er ist definitiv auch nicht mein Lieblingsspieler. Absolut nicht. Aber er tat mir leid, weil ich wirklich das Gefühl hatte, er hat das gegeben, was an dem Tag ging. Und es hat nicht gereicht, ohne dass er dafür jetzt wirklich so viel konnte. Und das ist dann immer bitter, ne? Wenn du irgendwie da stehst und dann kriegst du halt so die Quittung dafür irgendwie. Aber dann habe ich halt drüber nachgedacht und habe mir auch mal Andy Murray vorgestellt, wie oft der die Australian Open im Finale, also es nicht gepackt hat. Und gemessen an den Mengen, wie er ins Finale gekommen ist, hat er dann im Verhältnis in Anführungsstrichen wenige Grand Slams gewonnen. Und auch Andy Murray hat eine Weile gebraucht, um überhaupt mal in ein Finale zu kommen und auch eine Weile gebraucht, um überhaupt mal einen Titel zu gewinnen. Insofern ist das jetzt auch nicht absolut hoffnungslos. Und Andy Murray hat mit den Big Three gespielt. Insofern wird er natürlich keiner von denen sein, die Grand Slams sammeln, aber einen kann ich mir gut vorstellen, dass er noch für ihn abfällt, weil er ist jetzt 27, da sind auch noch ein paar Jahre drin.
Ja, und Also, das ist jetzt sehr plakativ, aber es gab ja selbst Spieler, die es in den Zeiten der, ich nehme jetzt mal Murray bewusst rein, Big Four sogar geschafft haben. Wobei, das soll jetzt gar nicht abwertend klingen den anderen gegenüber. Aber ja, also ich würde auch sagen, aufgeben muss er sich jetzt nicht, auch wenn das natürlich wieder echt eine krachende Niederlage war. Vielleicht habe ich auch gedacht, es ist für ihn sogar ganz gut. Ich meine, klar, jetzt Turnier in Deutschland, da macht er sich sowieso immer viel Druck, aber dass es jetzt auch auf Rasen erstmal eher weitergeht, weil, ich weiß gar nicht, Enrique, aber mir geht es immer so, Alexander Zverev, Rasen, da erwarte ich jetzt gar nicht so viel. Und das kann ja eigentlich auch ein Vorteil jetzt sein, um sich wieder so ein bisschen zu sammeln, davon loszukommen, dass man jetzt erstmal einfach weiterspielt.
Ja, sicher. Also Rasen und Zverev ist zumindest Stand jetzt nicht die allergrößte Liebe. Kann natürlich sein, dass er uns da auch überraschen wird. Aber ja, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Und am Ende muss man auch sagen, wie viele Spieler beenden ihre Karriere, ohne jemals ein Grand-Slam-Finale erreicht zu haben. Insofern wünscht man sich natürlich für Zverev mehr, weil er die Fähigkeiten dazu hat. Aber er wäre auch nicht der Einzige auf dem Planeten, der das Können gehabt hätte, es aber trotzdem nie packt. Insofern, da ist Tennis dann halt auch, was das angeht, echt eine Arschloch-Sportart, dass halt am Ende nur eine Person gewinnen kann.
Das ist richtig, ja. Und das werden wir auch nicht ändern können, denke ich mal. Außer vielleicht beim Doppel, weil da können zwei gewinnen, immerhin. Jetzt geht's auf Rasen, ich sagte es gerade. Und Enrique, es ist ja immer sehr, sehr kurz, diese Rasensaison. Wir hatten auch gerade eingangs schon gesagt, es kommt einem jetzt schon wieder so vor, als wäre das irgendwie alles 3 Wochen her, was da in Paris passiert ist. Trotzdem geht es mir auch immer so, dass gleichzeitig dieser Umschwung mir total schwer fällt, weil die Rasensaison ist sehr, sehr kurz. Man will einerseits unheimlich viel davon mitnehmen, finde ich. Gleichzeitig habe ich aber so, und ich glaube, das geht vielen auch so, die Grand Slams intensiver begleiten, verfolgen, schauen, wie auch immer. Na, so eine kleine Pause wäre doch eigentlich ganz gut. Wie handhabst du das denn jetzt?
Ja, also die Woche nach den Roland-Garros-Finals sind die Turniere bei mir eher so unter ferner Liefen. Also sorry für alle Turniere, die da sind, aber da ist meine Aufmerksamkeit dann nicht die größte. Ja, und dann weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man sich für Tennis interessiert und es dann auf Wimbledon zurutscht, dann kommt die Spannung ganz natürlich wieder zurück, weil Wimbledon ist halt doch auch Wimbledon. Und ja, das wird dann doch wieder spannend. Aber es ist eigentlich immer so, dass nach jedem Grand Slam, gerade auch bei uns dann noch mit dem Tippspiel, was dann doch auch immer noch viel Kraft zieht, weil man halt ständig sich damit beschäftigen muss. Ja, da muss ich mir dann halt immer mal so ein bisschen Abstand nehmen. Aber dafür mag ich den Sport, glaube ich, auch zu sehr, als dass ich dann irgendwie da sitze und denke, es interessiert mich überhaupt nicht, dann weiß ich nicht. Finde ich das dann doch wieder so spannend, dann rutsche ich da dann doch wieder rein.
Das Besondere ist natürlich auch einfach eine Rasensaison für uns selbst, dass wir natürlich ganz viele Turniere einfach vor der Haustür haben. Das, finde ich, macht es doch irgendwie so vom Anspruch nochmal stressiger, dass man möglichst viel irgendwie sieht. Und ja, ich habe gerade mal geguckt, also in 2 Wochen sitzen wir auch schon wieder mit Schwelli und blicken auf den nächsten Grand Slam. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, gerade bei den männlichen Vertretern, wen wir da denn so als Favoriten auserkoren haben bis dahin. Sonst, ja, sportlich die Woche. Jan-Lennard Struff jetzt heute konnte nicht antreten in Stuttgart, krankheitsbedingt. An sich aber insgesamt fand ich, Henrike, weil ich sagte es gerade, eigentlich will man viel mitnehmen, aber so richtig viele Storys hatten wir jetzt noch nicht auf dem Grün.
Nee, es sei denn, es ist einer an mir vorbeigegangen. Also ich meine, wir hatten eben über das Match von Bianca Andreescu gegen Osaka in Sertogenbosch gesprochen, was übrigens Andreescu gewonnen hat. Das fand ich schon faszinierend. Also Andreescu ist ja bei den French Open wieder eingestiegen in den Tenniszirkus und ich fand sie extrem gut schon wieder. Dafür, dass sie jetzt dann doch so lange raus war. Und ansonsten weiß ich nicht, ja, Matteo Berrettini ist zurück. Auf Rasen läuft es für ihn entsprechend gut, direkt Halbfinale. Insofern ist das so ziemlich Business as usual. Ich habe auch irgendwo gesehen, dass Milos Raonic wieder aus irgend so einem Loch gekrochen
Ja,
gekommen
Scherzhung
ist.
Bosch, ja,
Auch.
Viertelfinale.
Insofern merkt man halt auch hier, dass man wieder so seine üblichen Verdächtigen hat, die dann doch irgendwie wieder aufploppen. Aber so richtig, dass ich jetzt denke, ui, das ist aber, ja, keine Ahnung. Die Information, die man haben müsste, nee, da ist wahrscheinlich, dass Novak Djokovic schon wieder auf dem, hier, wie heißen diese Fahrräder, Pedometer oder wie nennt, nee, Pedo ist es Fuß,
Ergometer?
Ergometer, ja, wieder auf so einem Rad am Kurbeln war nach seiner Knie-OP, ist wahrscheinlich fast die größere Nachricht.
Ja, oder auch Nadal hat jetzt Wimbledon abgesagt. Hat mich persönlich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen, weil da war irgendwie mit zu rechnen, will sich auf Olympia vorbereiten. Das bestätigt ist, dass er mit Carlos Alcaraz zusammen im Doppel antreten wird. Ja, das vielleicht noch. Das haben sich ja eigentlich auch viele gewünscht und ich weiß gar nicht, ob es jetzt so erwartbar war, aber das ist natürlich eine spannende Sache. Da werden ganz, ganz viele natürlich drauf schauen. Ja, und ich überlege gerade mal, also sonst, genau, Raonic hätte ich sogar noch angesprochen, weil das finde ich auch immer wieder faszinierend. Den sieht man irgendwie gefühlt das ganze Jahr nicht, aber bei Rasenturnieren klappt es dann immer doch noch bis ins Viertelfinale mindestens. Ich glaube, sonst, Henrike, müssen wir einfach echt mal abwarten, was so die nächsten Wochen bringen. Also, weil klar, die Rasensaison geht da jetzt auch noch mal so ein bisschen den nächsten Schritt in der nächsten Woche, dann unter anderem mit Halle und auch dem Turnier in Berlin bei den Damen. Da hat zwar eine Iga Swiatek zum Beispiel in Berlin kurzfristig abgesagt, wobei das ist ja irgendwie, sagtest du auch gerade eben noch, Tradition bei ihr, dass sie das macht. Trotzdem natürlich da ein unheimlich stark besetztes Feld in Halle mit den Herren genauso. Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall nicht geschichtenarm in die nächste Woche beziehungsweise dann in die nächste Folge gehen.
Ja, ich denke auch mal, dass sich da noch einiges ergeben wird. Also ich glaube, ja, von der Flashigkeit, vielleicht noch Roger Federers Commencement Speak da in, was war das? In irgendeinem US-College, Namen vergessen, ziemlich bekanntes, aber natürlich direkt nicht mehr gemerkt. Das wurde ja in Social Media wieder so breit getreten und da habe ich auch echt gedacht, so, ich weiß es nicht, aber ich finde es nach wie vor so faszinierend, was für einen Effekt Roger Federer immer noch unter den Tennisfans hat, dass alles, was der gesagt sagt, ja sofort zitiert, gepostet und all sowas wird und versteht mich nicht falsch. Also ich habe die Rede auch in Teilen gehört. Die war süß, die war total interessant, auch in Teilen, gerade auch so seine Perspektive zum Thema, wie viele Punkte er in seinen Matches gewonnen hat, weil er hat von seinen 1500 schieß mich was Matches irgendwie rund 80% gewonnen, aber in diesen 80% der Matches, die er gewonnen hat, hat er nur 54% seiner Punkte im Schnitt gemacht, was ja echt nicht viel ist. Das ist knapp über die Hälfte. Und das fand ich schon interessant, dass man das mal in eine Perspektive packt, dass halt im Tennis die Punkte doch, es kommt halt schon sehr darauf an, die richtigen Punkte zu gewinnen, gar nicht so sehr auf diese riesige Distanz. Man hat ja oft das Gefühl, dass er so, dass Siege so eindeutig sind, auch so punktemäßig. Und ich fand auch sehr interessant, dass er es nicht, scheinbar nicht mag, dass man ihn immer als mühelos bezeichnet hat, als effortless, weil er sagt, ich weiß, dass es nett gemeint war, aber das ist halt nicht. Ich habe mir schon Mühe gegeben und es war schon Aufwand. Aber ob man das jetzt für 3 Tage breittreten muss, weiß ich nicht. Aber daran merkt man vielleicht auch, wie geschichtenarm diese Woche war.
Ja, wobei ich glaube, da ist es wirklich auch der Effekt, was du gerade sagtest. Da ist Roger Federer, Roger Federer. Das wird sich wahrscheinlich nie so wirklich ändern, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, selbst beim Nadal und auch im Djokovic, wenn die irgendwann mal nicht mehr unterwegs sind, wird, glaube ich, doch Roger Federer immer noch viel mehr für die Fans die Galionsfigur irgendwie sein. Und da wird, glaube ich, auch immer noch ein viel größeres Interesse hinterstecken.
Ja, denke ich auch mal. Also ich glaube, den Effekt, den Roger Federer auf die Popularität des Sports hatte und hat, kann man, glaube ich, nie unterschätzen. Also das ist schon unvergleichlich, glaube ich.
Ja, definitiv, das glaube ich auch. Und ja, Henrike, ich würde sagen, sonst machen wir auch für diese Woche einfach einen Deckel drauf.
Ja, wir machen das jetzt gar nicht. Wir versuchen uns nicht irgendwie in den Fünften zu retten, um dann doch zu verlieren.
Nee,
mach
das
mal einfach,
nicht.
Mach mal einfach früher
Schluss. Da haben wir auch gar nicht die Kondition für.
Wie wir zwar gestern feststellen. Ja, gestern haben wir das gemerkt. Ne?
Genau, ja, wir haben uns gestern selber auf dem Court probiert. Und ja. Ich glaube, ein Fünfsatz-Match wäre da nicht so hilfreich gewesen.
Nee, das Proletentraining war ein bisschen.
Ja, es kann nur besser werden, sagen wir mal so.
Es hat zum Namen gepasst. Könnte
Gut.
man das so sagen?
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dafür haben wir zu wenig rumgebrüllt und zu wenig Dinge umhergeworfen. Aber
was vielleicht auch an der Musikkapelle von nebenan lag.
Das kann sehr gut sein, ja. Möglich, aber vielleicht müssen wir auf dem Feld arbeiten und lassen das mit der Technik etc. Ja, Henrike, aber sonst können wir, glaube ich, wieder sagen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns in dieser knappen halben Stunde zugehört habt. Wenn ihr zu den Themen, die wir hier besprochen haben, natürlich vielleicht auch nochmal zu Zverev oder zu den anderen Themen, die wir hier angerissen haben, etwas loswerden möchtet oder meint, wir müssen mal ein Thema besprechen, das wir so in der Form noch gar nicht weiter beleuchtet haben oder unbedingt mal vertiefen sollten, gerne eine Mail, kontakt@tennisproleten.de, natürlich auch gerne über die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram etc., findet ihr uns in der Regel überall unter Tennisproleten, natürlich da gerne über die Wege, die es so gibt, als Kommentar unter einem Posting oder natürlich auch gerne per direkter Nachricht an uns. Ja, und sonst, Henrike, freuen wir uns auf nächste Woche, freuen uns auf die nächsten Matches, die wir zu sehen bekommen und freuen uns natürlich dann auch darauf, wenn Tobi demnächst wieder hier vorbeischaut.
Auf das alles freuen wir uns, auf jeden Fall.
Richtig. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.
Tschüss.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.